sleep with others.
Postmoderne Bastard, was ist das? Oder ich sagte schon vorhin, I'm from planet Earth. Im Sinne von, ich glaube, wir sind alles postmoderne Bastarde heutzutage. Ich habe Migrationsrück-Background ein bisschen, aber ich sage postmodern, weil ich vor allem in den 90er Jahren aufgewachsen bin, wo die Welt noch perfekt war und alles funktioniert hat. Und durch die Kunstgeschichte auch so ein großes Melange. Oder damals hat man von Oberflächen gesprochen und wie sich die Welt eigentlich so ausdehnt in eine horizontale Sphäre. Und es gibt keine Geschichte mehr in der Tiefe auch. Und ich glaube, das beschreibt so ein bisschen dieses Postmoderne, dass ich sage, hey, wir haben heutzutage mit dem freien Internet die Möglichkeiten, dass wir in alle Richtungen gehen können und uns selbst auch immer wieder neu definieren in jeder Sekunde und wirklich die Tools dazu haben, von dem zu wählen, was wir wollen und ein großes Melange herzustellen. Und Bastard ist halt so ein sehr charmantes Wort für Mischling oder uneheliche Kinder. Und ja, das so als Vorwort. Und jetzt eben, ich mache heute einen Vortrag über das Thema Biohacking. Und da können wir gleich starten mit der ersten Folie. Ich bin Teil von mehreren Kollektiven. Ich bin, glaube ich, nicht nur ein Bastard, ich nenne mich immer wieder auch so Slime Mold, weil ich immer versuche, so an andere Kollektive anzudocken und mich zu verbinden und zu sehen, ob es Synergien gibt. Ja. Und die Geraldine ist auch gerade hier. Und da gibt es natürlich Hacteria, das war so der Beginn, mit dem habe ich begonnen. Das war für mich ein Enlightenment zu sehen, dass eben eigentlich ursprünglich aus der Kunst stammend, wo alles sehr geschlossen ist und alles auf Copyright und Kontext und intrinsisches Wissen und schwierigen Zugang ist, dass es eben auch so andere Bewegungen gibt, die Open Source sind. Und gleichzeitig hat es total gut gepasst mit dem DIY-Bio, weil ich kam aus der Fermentation und bei der Fermentation, da arbeitet man ja mit Mikroben und Hefezellen und so. Und das war dann so super schnell diese Erkenntnis, ich bin ja auch ein Biohacker. Und ich glaube, das zitieren wir alle immer wieder recht schön. So, we have always been biohackers, was so eine Referenz ist darauf, dass die Menschheit schon immer Biohacking angestellt hat. Ob das jetzt mit, ich habe so ein schönes Sonnenlicht, seht ihr? Ob das jetzt mit Fermentieren zu tun hatte, aber natürlich auch Zucht von Pflanzen, von Tieren, von Domestizierung, von Küche, von Alchemie und dass wir immer schon am Mischen waren, so ein bisschen alchemistisch, vielleicht früher im Mittelalter, heute sagt man Biotechnologie. Und beim Fermentieren war es halt immer schon die Lust und die Neugier, im Internet ein bisschen mehr an Hintergrund zu erfahren davon. Und ja, hier habt ihr auch noch Homo sapiens, die kennt man vielleicht, die kommen aus München, Mikrobiomik, das ist der Julian und der Malte, die machen viel zur Open Source Soil Ecology, wo es darum geht, die Permakultur mit der Geek-Szene zu vermischen, weil die Permakulturer immer so ein bisschen geschlossen sind zu Technologien, aber ich glaube, das ändert sich jetzt auch wieder. Bad Lab ist mein Frauenkollektiv, wo wir explizit auf Wildkräuter gehen. Wildkräuter auf Französisch heißen les mauvaises herbes, die schlechten Kräuter, die bösen Kräuter. Und dort sagen wir als so eine weibliche, feministische Bewegung, hey, wir sind Bad Lab, but we're very nice. So, also ein bisschen so eher in der Richtung von Ökofeminismus. Idiot ist der Zohar aus Israel, mit dem ich die Ehre hatte, in 2020 und 2021 intensiv einen Austausch zu haben über E-Textiles, Elektronik und, ah ja, die SGMK habe ich vergessen. Damn it. Also, die SGMK, die kennt ihr natürlich alle schon, das war so ein bisschen Selbstverständnis. Thread ist ein Designstudio, NGO, Open Source Design Studio zum Thema Kombucha als Bioleder. Und Roscosmol ist mein letztes Projekt, wo es um so Photosymbionten geht, also so ein bisschen diese queere Anschauung von Taxonomie zwischen Pflanzen und Lebewesen. So, next. Jetzt können wir zur nächsten gehen. Genau, so eben, ich komme aus der Kunst, ich komme nicht aus der Maker-Szene. Mein Beginn war eigentlich so die Kunstgeschichte, die ist mir dann irgendwann zu viel gewesen, das ganze akademische Rumgewusel und diesen elitären Ejakulismus fand ich nicht so toll und bin dann in die Kunst gewechselt, in die praktische Kunst. Dort habe ich gemerkt, ah, mir fehlt dieser Bachelor, weil ich direkt in Master eingestiegen bin, habe dann auch so ein bisschen Mühe gehabt, so, ah ja, was heißt überhaupt ein Kunstwerk? Aber eben die Neugier, die zu lesen, die war immer da und da seht ihr ein bisschen so diese Bücher, die mich vor allem inspiriert haben. Also das eine ist The Invention of Nature, eben diese berühmte Biografie von Humboldt und Staying with the Troubles, Donna Haraway kennt man. Timothy Morton ist eine super interessante Position, der eigentlich jetzt im Zusammenhang mit dem Anthropozän, mit dem Zeitalter des Anthropozän, wo wir drin sind mit der Klimakrise und das Ende des Petrolzeitalter und Plastikozän und die Toxiditäten und die ganzen Veränderungen, dass er eigentlich so versucht, eine neue Ansicht darüber zu geben und so ziemlich dark, auch so ein bisschen goth, aber auch sehr ambivalent, verschiedene unterschiedliche Perspektiven einnimmt, so semiotisch auch so. Dann The Mushroom of the End of the World von Anna Zink-Löwenhaupt. Kennt man das? Ja! Ich darf stimmen. Genau, sie ist für mich eine super große Inspiration, weil ich glaube, als ich das Buch gelesen habe, war das genau diese Remedy, die zuvor über dieses ganze dunkle Anthropozän eigentlich zurückkam, weil das zum ersten Mal jemand war, der eigentlich Hoffnung machte, indem dass sie kommt aus diesen UCLA, Santa Cruz Universities, ist auch ein Bastard, halb Chinesin. Sie spricht über Commodity History. Das ist eine Art von feministischer Geschichtsschreibung, also Her Stories, die den Fokus nicht eines Individuum, also eines Heroin als Menschen, sondern eines Heroin als Commodity nimmt. Also hier ist es der Mazutake-Pilz. Und so eigentlich über die ganzen Verwirrungen dieser Kulturgeschichte dieses Pilzes hindurchgeht und viel Einsichten gibt, nicht nur über was Pilze überhaupt sind, an Lebensformen und Königreichen in unserer Natur, sondern auch über Migrationsbewegungen von Menschen und auch wie Wirtschaftssysteme funktionieren, also wie beispielsweise etwas zu einem Verkaufsgut wird oder nicht, wenn es aus der Natur herauskommt, von Foraging zu Luxusgut auch. Genau, und Symbiotic Planet, Lynn Margulis, kennt man die? Sie ist halt mehr, Symbiotic Planet von Lynn Margulis ist sehr inspirierend, weil sie hat so eine Antithese gegen den Neodarwinismus. Sie ist auch Evolutionärin, aber sie spricht vor allem diesen Begriff der Symbiose an und war vor allem für Donna Haraway auch eine große Inspiration. Jetzt gehen wir weiter. Genau, Nature Culture. Also hier mal eher, weil ich möchte euch so ein bisschen nicht nur die DIY-Bio, sondern auch ein bisschen mehr über Art and Science und Bio in der Kunst und wie es dort betrachtet wird, erzählen. Und hier ist vor allem der Begriff oder die Dichotomie zwischen Natur und Kultur eine große Frage. Oder so. Wir leben im Ende des oder Beginn des 21. Jahrhunderts und es findet ein Paradigmenwechsel statt, der als ontologisches Rädchen natürlich auch unsere ganze Wertesysteme verändern. Oder wir sprechen über dieses More than Human, dass der Anthropozentrismus, der eigentlich aufhört mit dem Anthropozän und wir mehr und mehr die Verbindung auch, also von dieser Subjekt-Objektiv-Beziehung mit unserer Umwelt versuchen aufzubrechen. Und Nature Culture hat natürlich über Strukturalismus, französischen Strukturalismus natürlich eine ganz große, wichtige Bewegung gehabt, um auch so 80er Jahre sozialistische Bewegung in Europa auch initiiert haben, indem dass man wirklich so bestehende Systeme kritisiert hat, Wertesysteme kritisiert hat und neu bedenkt. Und ich habe das Gefühl, zurzeit sind wir auch in so einem Ding, wo alles mehr Bio wird. Das ist so Bio, the new technology, oder? Alles ist fermentiert und alles stinkt und der Mensch, wir stinken und die Technologie und Bio kann vielleicht auch Technologie sein. Das ist ein sehr ambivalentes Gespräch und ich will einfach so ein bisschen zeigen, dass es so eine Verhandlung auch stattfindet. Und hier haben wir Makin, eben das andere Verstehen, Living Technology, Bio als Technologie und Sensorium ist für mich auch ein großes, wichtiges Thema, wie wir unser menschliches, haptisches und sinnliches Wahrnehmungsverfahren auch verändern kann. Da helfen natürlich toxische Substanzen, aber man kann das auch trainieren mit Geruchssinn zum Beispiel oder Hörsinn und so. Ja, genau, weiter. Na, hier ist Helge Tapio, die hat 2020 eine Arbeit gemacht. Ich werde euch ein paar Beispiele zeigen aus der Biokunst, die interessant sind. Und zwar hat sie sich eben Human Fuel war das erste Projekt, danach war es Human Oil. Und ihr seht schon ein bisschen von der Ästhetik her, von diesen zwei Logos, oder das eine ist eher so posthumanistisch und das andere könnte eher so aus der Kosmetik stammen. Und es war tatsächlich so, dass Helge hat ein bisschen Übergewicht und hat sich dann das Fett absaugen lassen und daraus eigentlich dieses Human Fuel hergestellt. Und das ist tatsächlich ein Öl, ähnlich wie Leute, die aus Ostdeutschland kommen, die wissen das, dass man auch Pflanzenöle in Motore, in Autos reinschütten kann und somit fahren kann. Und sie hat dann so eine Recherche gemacht, auch wie das menschliche Fett sich verhält und herausgefunden, dass es super, super anwendbar sei auch. Sie hat damit auch eine fiktive Firma geschaffen. Das findet man, ich kann euch später noch einen Link sharen dazu, das sieht man bei ihr auf der Homepage auch, wo sie auch so ein bisschen Care-Fragen, also so ethische Fragen versucht zu antworten, indem dass sie sagt, ja, als nächstes Produkt würden wir natürlich auch mit Muttermilch arbeiten, wenn die Frauen das nicht wollen, dass man die fortschmeißen würde oder so. Und Human Oil war dann die Fortsetzung daraus, wo sie auch eine Kosmetiklinie geschaffen hat, um so... Hier zieht sie auch so ein bisschen mythologische und antike Referenzen wie menschliches Öl oder Fett oder aus Menschen hergestellten Ölen schon immer so in verschwörungstheoretischen Kreisen ein Remedy war, also so ein Wundermittelchen. Genau. Next. Critical Art Ensemble sind sicher zwei, also ein Kollektiv, es ist ein Pärchen, ein Kollektiv, das eigentlich diese ganze Bioart mitgegründet hat. Das war in den Bioart gibt es eigentlich seit offiziell so ein bisschen 90er Jahren, Amerika war das und Critical Art Ensemble, das war auch ein Netzwerk, ein weltweites Netzwerk, das ging bis nach England auch und eben dieses Projekt Marching Plague war ein sehr spannendes Projekt, weil es war eigentlich ein Reenactment. Oder Reenactment heißt das Widerspielen von historischen Ereignissen von einem militärischen Experiment, das in Schottland stattgefunden hat. Dass man versuchte, die Thematik von ABC-Waffen auszutesten als strategisches Mittel gegen Feinde und so. Und damals hatte man Bacillus subtilis ausgeströmt und gleichzeitig so Guinea Pigs, also so Meerschweinchen auf Käfigen im Wasser verstreut. Nee, damals waren es die Pocken. Damals haben sie die Pocken gemacht. Critical Art Ensemble nimmt Bacterien subtilis und tut danach, also mit diesem Reenactment tut sie danach versuchen nachzuweisen, wie weit eigentlich dieses Bacterium subtilis verstreut werden kann, wenn man einfach so Bakterien in der Natur verbreitet. Im Experiment, im militärischen Experiment kam es dazu, dass es nach diesem Incident, also nach diesem Experiment des britischen Militärs, wurden ABC-Waffen dann in den 70er Jahren auch verboten und als Kriegsverbrechen dargestellt, weil man gemerkt hat, dass einfach den Effekt, den man hat, weil es eben so stark verbunden ist mit einem Ökosystem, wo man interferiert als menschliche Rasse, oder dass es so, so krass sein kann, dass man hier Verbote ausgesprochen hat. Ja. Critical Art Ensembles sind super spannend, die kann man nachforschen. Die haben viel so zwischen Kunst und Aktivismus auch gemacht. Die leben auch noch, sind jetzt in Amerika und die haben ganz viele Bücher geschrieben und auch die Biografie ist spannend nachzulesen, genau, weil er, genau, lest das mal nach, genau, next. Eduardo Katz, das war vorhin, habt ihr den grünen Hasen gesehen? Eduardo Katz ist eigentlich berühmt geworden mit Alba, GFB Bunny. Und zwar hat er auch in den 90er Jahren, war der erste Künstler, der ein genmanipuliertes Tier hergestellt hat, dieses Alba-Häschen, das im Dunkeln fluoreszent aufgeleuchtet hat, weil man seine DNA gekreuzt hat mit dem GFP. Und GFP ist in der Biotechnologie eigentlich so der Marker, den man als Plasmid in alle Bakterien einschleusen kann, um bei Experimenten rauszufinden, ob etwas geklappt hat oder nicht. Das sind Markers, oder? Und er hat damit eigentlich auch selbst in der Kunstszene einen riesen Furore ausgelöst, nicht nur in den Medien, sondern auch, also nicht nur in den Medien gab es kritische Stimmen, sondern auch rückwirkend von der eigenen Szene, weil die Leute fanden halt, dass Eduardo Katz sei ein bisschen von den Wissenschaftlern auch ausgenutzt worden. Also die Wissenschaftler, die seien sehr, die hätten dieses Projekt sehr willkommen geheißen, weil auf legalem Wege gäbe es diese Möglichkeit nicht, einen Organismus zu genetisch zu verändern. Oder auch heute noch haben wir, in der Schweiz haben wir beispielsweise ein Genmoratorium und hat einfach so diese ganze Frage als erstes Mal so ein bisschen in die Medien geworfen. Und ich glaube auch, GMOs immer noch heute, auch in unserer Foodproduktion, ist es ein großes Thema. Genau. Und hier ist Genesis. Genesis finde ich ein sehr schönes Werk, das mich auch total inspiriert hat, wo er einen Satz aus der Bibel genommen hat und den übersetzt hat in DNA, oder? Und er sagte, let man have domination over the fish and sea and over the fowl. So das ist also, als Adam das Paradies verlässt. Und Gott ihm eigentlich so diese Allmacht und dieses hierarchische an oberster Stelle stehen ausspricht, oder? Und Eduardo Katz hat diesen Spruch der Genesis genommen, umgesetzt und in einem Bakterium eingepflanzt und war ich so einer der ersten, der auch so DNA in einen Satz, also menschliche Sätze auch umgesetzt hat, weil DNA eben bestehend aus 4 Ribonukleinsäuren ähnlich wie ein Code funktioniert, wie unser binären Code, oder? Ja, da können wir weiter. Können Sie uns zum nächsten führen. Anna Dumitriou, eine Künstlerin aus Norwegen, auch eine große Inspiration für mich. Sie hat dieses Kleid erstellt, Romantic Disease, welches sie eingefärbt hat mit Safran, Walnussschalen und Färberkrepp, Matterroot. Und gleichzeitig hat sie auf dieses Kleid DNA aufgesprüht von der Tuberkulose-Bakterie, oder? Und sie zieht eigentlich so ein bisschen eine Referenz, eine historische Referenz auch zu dieser Zeit, dass die ganze Mikrobiologie aufkam, also so vor 200, 250 Jahren, Erfindung der Mikroskopie, 19. Jahrhundert und so. Und macht eigentlich eine Brücke zwischen diesen zwei Zeiten. Das eine ist Mittelaltertechnologie oder wie man Farben herstellt. Und das andere war so das Aufkommen, das Erkennen von Tuberkulose auch unter dem Mikroskop und zu erkennen, dass es eben ein Bakterium ist. Und es war gleichzeitig auch mit der Erfindung von Antibiotika, also es kam viel, viel später. Tuberkulose ist anscheinend schon seit den Griechen bekannt gewesen. Und das Schöne ist, dass diese Farben, die sie verwendet, diese Naturfarben, Natural Dyes, die waren damals im Mittelalter auch ein natürliches Remedy gegen Bakterien. So. Das ist eine sehr schöne, sehr feminine Arbeit, genau. Ja. Und next, hier ist meine Arbeit. Ach, das ist schon mit dem meine Arbeit. Okay. Meine Arbeit ist eben, ich habe begonnen mit der Fermentation und hier seht ihr meine Degree-Ausstellung. Das ist das Gasthaus Fermentation and Bacteria. Und ich habe hier eigentlich Gasthaus gewählt als Begriff, weil Gast, ich finde das so ein schöner Term, oder der Gast und der Gastgeber, dieses Reziproke und auch ein bisschen die Theorie von was heißt geben und nehmen, oder? Da gibt es die Potlatch-Theorie und The Gift von Markus Maus, ein ganz berühmtes Buch. Es ist eine ethnografische Studie, die indigene Völker in Nordamerika studiert und realisiert, dass dieses Geben eben nicht nur gut, also nicht nur, also die Geste des Gebens eigentlich was sehr Komplexes ist, und eigentlich so gesellschaftliche Codes schreibt, die schon lange und schon vor einem kapitalistischen System auch funktioniert haben. Und ursprünglich war es die Idee von Tauschhandel. Ich habe da mit einer Freundin ganz lange darüber geredet, oder dass ich gerne so diese Tauschökonomie der echten Ökonomie gegenüberstellen möchte und bin schlussendlich mit dem Kefir da reingegangen und irgendwann war es dann einfach nur noch Fermentation. Und ich glaube, ich habe hier einfach immer schon den Fokus gesetzt auf Heroin von Mikroorganismen und sehe die aber, glaube ich, in meinen Augen so ein bisschen ganzheitlicher. Ich merke immer so, im Gegensatz zu, also ich bin so ein Nerd, ich habe gern Technologien und so, aber ich vergesse immer alle Begriffe und ich kann mir Namen sehr schlecht merken und Techniken und diese sehr High-End-Technologien und so und merke, dass es bei mir alles viel intuitiver ist. Und deswegen gab es in dieser Gasthausinstallation immer auch Workshops und in diesem Workshop wurden eigentlich die Sensibilität gestärkt über das Olfaktorische, aber auch Gastrosophische. Also eben Schmecken und Riechen, das gibt es ja in der Schweiz nicht, der Unterschied. Bei uns heißt es einfach Schmücken und Schmücken. Und eben das Schmecken sind die fünf Geschmackssinne, salzig, süß, sauer, scharf, bitter. Scharf ist nicht mehr dabei, das ist keine Geschmacksknospe, ist eine Verletzung. Neues Umami dazugekommen nach 150 Jahren seit ihrer Entdeckung, weil es halt eine japanische Entdeckung war, es hat bei uns im Westen ein bisschen gedauert. Und beim Riechen kommt man halt sehr schnell auf tausendfache, millionenfache Gerüchsnuancen, wozu das menschliche Vokabular zu beschränkt ist, um alles überhaupt beschreiben zu können. Und da ist auch wieder so dieses Schöne, dass man Metaphern benutzen muss, um sie zu übersetzen. Und ich glaube, die Fermentation war für mich so eine sehr schöne Einsicht über symbiotisches Denken. Ich habe da, ich sage da immer, Fermenters United, sozusagen, habe ich lange vorher schon begonnen. Ich kenne das aus meiner Kultur. Ich habe schon immer Kimchi gegessen als kleines Kind. Aber so Fermenters United, das sind ganz viele Agenten, die eigentlich so Fermentation promovieren und sagen, hey, es ist was Wichtiges, diese alte Technik, die eigentlich über Supermärkte und Kühlschrank und Waschmaschinen so ein bisschen verloren gegangen ist, die wieder hervorzuholen, weil eben natürlich auch biotechnologisch oder medizinwissenschaftlich jetzt auch endlich erkannt wurde, dass wir alle ein bisschen mehr stinken sollten und dreckig sein. Genau. So, jetzt gehen wir weiter. Und eben mit Kefir und Kombucha als Hauptagenten war ich natürlich auch immer mit diesen Scobbies in meinem Raum und habe irgendwann Ich hab immer Leute gehabt zum Rausgeben. Wenn man einen Workshop gibt, kann man das sehr gut weitergeben. Aber wenn man das alleine zu Hause macht, dann endet man irgendwann mit diesen vielen Kombucha-Pilzen. Oder Kombucha-Pilz ist ein falscher Begriff. Es ist eine Symbiose zwischen Bakterien und Pilzen. Und es sind etwa 400 verschiedene Spezien darin beteiligt. Und Kombucha ist was Uraltes. Das wird in der, wie Cha schon sagt, das ist chinesisch Cha, also eher so asiatischer Raum. Und Kombu hat nichts mit der Alge zu tun, aber Kombucha wurde das erste Mal 300 nach Christus in so chinesischer Literatur erwähnt und ist auch ein Leftover-Getränk. Also es macht total Sinn, dass man seinen alten Tee in so ähnlich wie den Wein, der nachher zu Essig wird, in so Bottiche reinschmeißt, der übrig bleibt oder den man nicht mehr fertig getrunken hat und dadurch sein eigenes probiotisches Getränk herstellt. Und Kombucha ist ähnlich wie bei uns die Essigmutter, die sind sogar verwandt miteinander, die bilden diese Pilze aus, was eine bakterielle Zellulose ist. Und das beschäftigt auch die Wissenschaftler und treibt sie fast zum Wahnsinn, weil sie es nicht ganz verstehen, wie das passiert. Das hat viel mit so, man findet so Artikel mit dem Titel von Role Model of Complex System oder Quorum Sensing, und dann hat man diese ganzen Begriffe, was für Stoffe und Enzyme hier rausgegeben werden. Also es ist was super Komplexes. Und das Schöne finde ich aber, dass es in der Natur einfach so entsteht. Also das ist das Schönste, man muss sagen, das lässt man was stehen, hat es noch ein bisschen Restenergie vom Zucker drin, dann wächst das einfach weiter. Genau. Und das passiert dann einfach so. Und ich glaube, diese Biofilme, wie man sie auch nennt, die haben wir überall auch in unserer Natur. Wir haben sie in unseren Nasen oder hinten im Rachen, den Schleim. Oder auch, wenn man ein verstopftes Abflussrohr hat, ist das auch ein Biofilm, der meistens das zuplockt. Und hier war es eben diese Zusammenarbeit mit Thread vom NGO, die bereits auch so Studien machen, um diese bakterielle Zellulose in Leder umzuwandeln. Weil man hat gemerkt, es ist sehr ähnliches Material. Es wird eine Zellulose, die genauso stark ist wie Tierhaut und auch selbst die Ästhetik und alles erinnert an Haut auch. Und da kann man jetzt gerne weitergehen. Hier war es dann, hier seht ihr auf der einen Seite Kombucha, den ich begonnen habe zu trocknen. Und es ist auch eine Designfrage, es ist ein großes Thema, auch in Fab Textiles, Fab Academies und so. Dieses Forschungsbereich, der meiner Ansicht was Schönes hat, dass es eben so bottom-up ist. Also die meisten Leute kennen irgendwie Kombucha, haben schon den ersten Kontakt mit diesem Biofilm und es ist super einfach herzustellen. Es braucht keine sterilen Situationen und Räumlichkeiten, wenig Kontrolle ist so, das kann man sich adaptieren und so. Und hier habe ich eben begonnen, mit Soa zusammenzuarbeiten. Die einen kennen ihn vom letzten Homemade in Vipetivivi, der eben diese Flexible PCBs baut. Und er hat hier ein Circuit Design, der eigentlich ein Lycometer, der kommt, Lycometer, also seine Theorie ist, man kann diese ablecken, dort und dann eigentlich der Resistor werden, oder? Ist es Resistor? Ja, ich glaube. Und wir haben das so zusammen bearbeitet, zuerst Online-Residency und dann aber zusammen in der Bitwäscherei und konnten da ganz lange miteinander ausprobieren und experimentieren. Und jetzt können wir zur nächsten Seite. Und waren dann sehr schnell bei diesen Kombucha-Lycometers Das ist halt was Schönes, weil für uns war es so, oh wow, wir verbinden organisches Material mit Elektronik und uns dann sehr schnell in so eine Cyberpunk-Debatte so rausgegangen und wir haben so Witze gemacht, dass die Zukunft wird wahrscheinlich nur noch aus Kombucha-Leder und Pilz mit Seelen entstehen. Und ich glaube, wir hatten viel Spaß dabei. Spaß ist immer das Wichtigste für Zusammenarbeiten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch kurz schnell den Video sehen, Combo Me, was auch Teil der Arbeit war. Ja, und vielleicht nicht im Ganzen, man kann das der 6 Minuten.
Thank you.
Super. Genau, das war eine Zusammenarbeit mit vielen Sachen. Das war ein Fanzine, das mich so inspiriert hat vom Text her. Das war der Filmemacher Miguel Buaresta. Das war 2 Jahre Experimentation, Covid, ein Covid-Projekt sozusagen mit Kombucha. Und zwar sehr mannigfaltig in verschiedene Richtungen und eben es ist ein Thema, was viele bearbeiten und ich glaube, es ist so ein bisschen Zeitgeist auch, so eben neue Materialien, die gleichzeitig auch neue Ästhetiken schaffen und so. Ja. Jetzt können wir auch weiter. Das ist noch als kleine Erwähnung, E-Textile, Swatch Exchange, vielleicht kennen das die einen und die anderen. Oder diese ganzen E-Textile Summer Camps. Also wir kennen die Summer Camps, eben das Lötfest und das Homemade. Und dann gibt es eben auch so eher so, es ist komischerweise, ich mag es nicht erwähnen, aber es sind hauptsächlich viele Frauen, die da teilnehmen. Nicht nur, aber dort werden vor allem so Elektronik mit Textilien vereint. Und es gibt weltweit, also es gibt in Amerika ganz eine starke Bewegung und hier auch. Was bei Ihnen das Schöne ist, am Ende dieses Summer Camps, es ist eigentlich eher so ein bisschen produktorientiert, bekommt man so ein Materialbuch, so ein Materialarchiv, die nennt man die Swatch. Und dann hat man so ein Swatch zu Hause, wo man die ganzen Experimente, die die Leute rumgetüftelt haben, eigentlich kontributiv, also zusammen in so ein Buch tun und dann man hat diese Techniken. Also diese Idee, Archive zu schaffen. Ja. Sehr schön. Es gibt jetzt bald eins in Genf, wenn jemand interessiert ist und so. Ich kann gerne auch Informationen teilen. Ja. Next. No, Bad Lab, vielleicht ein bisschen kürzer. Bad Lab ist Paloma Ayala, Lisa Biedlingmeier, Anne-Laure Franchet, Corinne Mattner. Lucille Oud, es gibt immer wieder kollaborierende Leute, Plant Sorcières, Ariana Rodado, Sandra Büder, Aide Heili. Und ich glaube, es ist so diese Thematik von Ekofeminismus, Hexen, Frauen, die gerne ihre Neugierde behalten und eher so alte Wissen versuchen wieder auszugraben. Es hat viel mit Pflanzenwissen zu tun und unserer Verwobenheit des heutigen Lebens mit Heilung, Care-Arbeit und Notions of Sachen zusammenzutun, auch Ritual und so. Und mit Bad Lab haben wir 2019 begonnen und das Schöne ist, dass alle Teilnehmer sind nicht nur Künstler, sondern sie sind auch Organisatorinnen. Und wir haben uns so ein bisschen bei Hecteria inspiriert an diesen Open-Source-Gedanken und auch dieses lose Netzwerk, dass man eigentlich nicht immer nur als Kollektiv arbeiten muss und so diese Dogma haben muss als Kollektiv oder Community, sondern dass, wenn es die Gelegenheit gibt und wenn alles gut zusammenpasst, dann machen wir Sachen zusammen, so im Sinne von everything can, nothing has to. Und jetzt nach beispielsweise irgendwie fast 2 Jahren Pause gab es jetzt letztes Wochenende wieder einen Workshop in Stuttgart und wir waren dann auch in Paris und in Paris haben wir einen Workshop gehalten mit der Technik des Happosoma. Das ist so ein Eco-Printing mit Pflanzen printen, das aus Japan stammt und das ist eigentlich, dass man Pflanzen in einen Stoff einhämmert. Und ich habe dazu, wir haben auch ein Video, das wir anschauen können, und zwar so eigentlich dieses rituelle, kollektive Texte lesen und Wünsche aussprechen. Es ist auch so ein bisschen Trauma-Thematik, wo man so Trauma-Bewältigung eigentlich intim für sich behalten kann, aber so Wünsche in den Raum schicken kann. Und dazu haben wir auch eine kleine Doku gemacht mit Sandra Bühler, die wir jetzt schnell anschauen können. The Echo of Leaf and Body.
In one garden, garden is a garden that is born in the space without asking permission, that occupies the space illegally. because it makes use of the active disobedience of civil plants in order to exist.
Choosing to cultivate love rather than anger just might be what it takes to save the planet from extinction.
Na, das war's schon. Weiß nicht, ob ich. Okay. Im Bad Lab, also ich glaube, die Performance war so auf die eine Seite diese Gegensätzen von Remedy und Sinnlichkeit von Pflanzen, Pflanzenbestimmung auch und sehr intime und liebliche. Das war nachher in einer kollektiven Performance, partizipativ, also die Teilnehmer haben mitgemacht, die mussten Gong spielen, die durften Gong spielen, die durften Texte lesen. Und am Schluss eigentlich dieses kollektive Hämmern, was so was sehr Brutales auch hat, oder das Geist austreiben, Tothämmern und so. Und der Workshop hat über 4 Stunden gedauert und eben das Rausgehen in die Natur und dann wieder reinkommen in die intime Zone und so. Sehr schön wurde in Paris gezeigt. Ja. Und jetzt können wir weitergehen sonst auch. Genau. Das ist auch Bad Lab, genau. Und hier eine NFT-Arbeit. Und hier war ich eben zuvor, ich habe euch die Arbeit gezeigt mit Oren Katz, der DNA in Wort in DNA umgesetzt hat. Und ich habe dann ich wurde angefragt, an einem NFT-Projekt teilzunehmen und habe eigentlich sowas wie ein Rezept geschrieben, um NFTs auch zu reproduzieren. Und hier ist es aber eher mit Mantras oder Slogans oder so Sprüche. Und das kann auch weitergehen, ewig lange. Die Übersetzung in Morsecode ist eigentlich einfach die Strich-Punkt-Abstand des Wortes und Abstand der Buchstaben. Und man bekommt eigentlich sozusagen diese DNA-Sequenzen. Und jetzt heute das wäre so ein bisschen Teil von Biohacking oder heute mit der Technologie von DNA, die man auch als Sequenz herstellen kann, was ja in Technologielabor, also in Biotechnologielaboren hergestellt wird, wäre es so die Idee, dass man, wenn man das wirklich möchte, dann könnte man sie so als Tattoo sich einschreiben, so in die Haut und so. Und ich glaube, das war auch letztes Jahr, Ende letztes Jahr im Dezember und das ziemlich frisch. Ich habe dann irgendwann gefunden, so, nee, das mit den NFTs, das gefällt mir nicht so. Da muss man die ganze Zeit Werbung machen und alle zuspammen. Und ich habe es dann so ein bisschen gelassen. Aber das Gute ist, wenn man jetzt auf die nächste Seite geht, ich habe tatsächlich 2 verkauft. Und für 330 ADAS, also es ist Cardano-based, so Proof of Stake. Also Cardano war ja so ein bisschen auch die Inspiration von diesem Wechsel von Proof of Work zu Proof of Stake. Und ich glaube, so die ganze Einarbeitung in die Thematik von Krypto, das ist schon lange so ein bisschen bei uns im Space ein Thema, aber natürlich, aber so dann selbst auch Kunstwerke zu minten und so, das hat mich ziemlich viel Aufwand bearbeitet. Aber es ist jetzt da, ich weiß, wie es geht und mal schauen, vielleicht gibt es einen Union-Workshop in Basel, während der Art Basel, mal schauen. So, es ist was, das weiter wachsen kann und ich mache mir jetzt nicht die Mühe des Marketings und hier Bots zu schaffen und so, sondern ich habe das Gefühl, es ist auch NFTs, da findet auch so eine Verhandlung statt über, was dann die Ästhetik ist von NFTs, oder man hat diese ganzen Crypto-Punks und so, die ich schrecklich finde. Und das war spannend. Das ist ein spannendes Projekt für mich auch, so ein bisschen weiterzulernen und ein bisschen Biohacking in die Crypto-Welt zu bringen. Genau. Und jetzt gehen wir weiter. Das ist das letzte Projekt, wo ich jetzt dran bin. Das sind die Thematik von Algen, weil es gibt in den Königsreichen unserer Spezies gibt es die Bakterien, es gibt die Pilze, es gibt die Pflanzen, die Tiere, wo wir Menschen ja auch drin sind. Und dann gibt es eben die Protisten. Und der Protist, also die Algen, die gehören auch zu den Protisten. Und das, ich sage immer, das ist so ein bisschen ein Leftover-Pot, wo einfach alles reingeschmissen wird, was man nicht so ganz bestimmen kann. Mehrzellig, Cryptozoa, so ein bisschen weird, asexuell, sexuell, sehr eben queer, sagte ich schon. Und Algen sind so ein Thema, das ich sehr spannend fand, weil da wurde ich auch gefragt mit meinem Partner Ewan, der mich fragte, ob, wenn wir jetzt auf die nächste Seite gehen, der mich fragte, na die übernächste, Entschuldigung. Noch eine. Gibt's nicht. Okay, ich habe die Seite vergessen. Also er fragte mich, es gibt so ein wissenschaftliches Artikel. Das Projekt heißt Green Open Food Evolution und hat eigentlich so ein bisschen die These, dass die Evolution des Menschen, wir wissen nicht genau, wohin wir gehen, oder Singularismus, Posthumanismus, und ob es vielleicht nicht auch die Möglichkeit gibt, dass der Mensch auch photosynthetisch werden kann. Also es ist ein bisschen dystopisch, dass man aufhören muss zu essen. Ich weiß nicht, ob es dystopisch ist oder nicht, aber dass man aufhört zu essen, weil man schlussendlich die Energie nur noch über die Sonne und über die Haut zu sich nehmen kann. Jetzt kommen wir in die nächste Seite. Und zwar ist das auch so ein bisschen anschließend an dieses Roscomoe, dieses Mutterprojekt, oder wo eigentlich das Ziel ist, diese photosymbiotischen Würmer, die am Strand leben und sehr stark mit den Flut- und Ebbe-Rhythmus interagieren, ob man die vielleicht in den Weltall schicken kann, um so eigentlich so das Wissen von Mond und Mondzyklen auch zu den Aliens schicken kann. Es ist so ein bisschen spekulativ und bedarf auch so ein bisschen an neuer Fabulation, neuer Narration. Und da habe ich so einen Artikel gefunden, dass eben das japanische Mikrobiom beispielsweise, das hat sich adaptiert an die Verdauung von Algen. Da hat man herausgefunden, dass die Leute, die an dem Meer leben und schon seit Hunderten von Jahren Algen essen, ihr Mikrobiom sich eigentlich angepasst hat an diese Verdauung von Algen. Und hier spricht man von lateralen Gentransfern, was ja super spannend ist, so, oder Microbial Sex, oder das Mikroben und Pilze und so, das, ich glaube, das verstehen wir alles nicht so ganz. Die sind ja auch schon viel älter, 3,5 Milliarden Jahre. Wir Menschen gibt es so ungefähr seit 600.000 Jahren. Das Kambium, also die große Sauerstoffrevolution, die hat vor 2,5 Milliarden Jahren stattgefunden. Und meine Evolution spricht immer so ein bisschen von Deep Time natürlich auch und deswegen halt einfach so eher so ein bisschen inspiriert an Geschichten erzählen, auch so einfach mal eine These in die Zukunft zu setzen. Und Das Ganze entwickelt sich so zurzeit, dass wir einen Film daraus machen. Ich werde jetzt nach Japan reisen demnächst und dort die alten traditionellen Alpenfarmen filmen und auch mit einem Wissenschaftler ein Interview führen, der selbst auch schon über diese These von Homo photosyntheticus nachgedacht hat. Und es gibt so unterschiedliche Themen auch, so wie wir unser Mikro und Makro besprechen. Kann man auf die nächste Seite? Wo eben Mikro-Makro-Algen, Makro-Algen ist so Seetang und Mikro-Algen sind dann eben so Spirulina, Chlorella, aber auch die ganzen Algae-Blooms, also die blau-grünen Algen, die so sehr stark verbunden sind mit unserem Klimawandel und so. Und jetzt kann man hier vielleicht noch das Video zeigen, das war von, weil das Projekt, das ist ein Langzeitprojekt, das habe ich letztes Jahr begonnen in Paris und da haben wir eine Performance daraus entwickelt, es war auch eine kulinarische Performance, die mit Essen und Adam Zaretsky stattgefunden hat, der so ein alter Biohacker aus den 90er Jahren ist und mit uns so DNA-Extraktion gemacht hat von Algen und wir dann diese so eingenommen haben mit somatischen Vorübungen, damit wir möglichst diese Verbindung auch so auf einer somatischen Ebene versuchen herzustellen. Und das kann man jetzt wahrscheinlich schon.
We let it sit and climb up. Ow.
It was a big existential crisis, and the oldest of Homo photosyntheticus did not know what to do.
Full of diversity, too much for forming images of individuality.
Ja, genau. Also eben das Projekt hat eine Fortsetzung, das wird dieses Jahr in einer Installation enden, wo wir so eine Media Kitchen herstellen und wir sind da ziemlich intensiv am Arbeiten und wollen mit Architekten zusammenarbeiten und eben so ein bisschen Filmmaterial auch zeigen und das findet man sonst auch so ein bisschen online. Und ich glaube, somit wäre ich so ein bisschen am Ende meiner Präsentation. Genau, neun Uhr. Und noch ein bisschen Werbung, das war unser letztes Homemade in Petit Vivi. Wir finden dieses Jahr statt, nicht vom vom 25. Juli bis zum 2. August, genau. Und ich glaube, es ist ähnlich wie das Lötfestival. Ich finde es schön, dass diese Lötbewegung, Makers und Thinkers und so, dass die auch so weltweit gibt. Und es ist für mich immer noch so eins der Herzprojekte, weil es sehr community-basiert ist und eben dieses Sharing von Wissen und so. Und deswegen will ich auch denken, dass eigentlich über dieses letzte Homemade dieser Kontakt entstanden ist zum Metaknoten. Und ja, bedanke mich hier herzlich für die Einladung und alles. Woo! Woo!